Ja, und damit kommen wir auch schon zur fünften Folge des Podcasts. Hier geht es heute um Wladimir Magula und um seine Weine. Das ist ein Winzer, der in der Slowakei praktiziert. Und hierfür bin ich nach Golz gefahren, um mit jemandem darüber zu sprechen, der sich mit diesem Thema wirklich besonders gut auskennt und in dem Fall auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, nämlich Peter Heimlich-Müller, dem Heimlichwirt. Peter hat so ziemlich den ersten Kontakt zu Wladimir hergestellt, den bis dato wirklich noch niemand nach Deutschland importiert hat, was ich bis heute nicht verstehen kann, weil meines Erachtens nach handelt es sich bei Wladimir um einen der talentiertesten Winzer in ganz Mitteleuropa, nicht bloß Osteuropa, sondern wirklich auch die alten Weinländer hinzugezählt. Und ja, mit Peter habe ich über seine Weine gesprochen, natürlich über das Thema Osteuropa in Gänze, über Weinfehler, über Weinrecht und natürlich auch ein bisschen über Naturwein. Und ich denke mal, da ist einiges an Informationen dabei. Also bleibt dran.
Ja, wir sprechen heute über die Weine von Wladimir Magula aus der Slowakei. Das machen wir nicht mit Wladimir. Das wäre auch sehr gut gegangen, aber ich dachte mir, wir ziehen uns jemand heran, der sich mit der Materie mindestens genauso gut oder sehr ähnlich gut auskennt. Den Sommelier Peter Heinrich Müller, den Heimlichwirt. Peter, stell dich doch mal kurz vor.
Grüße euch. Ja, ich bin der Peter oder Heimlich, beides bitte als Vornamen zu verwenden. Ich habe mich sesshaft gemacht im schönen Golz im Nordburgenland am Neusiedler See in Österreich, wo mich die Liebe zum Wein schon vor ziemlich genau 10 Jahren hingeführt hat. Da habe ich ja Praktikum gemacht bei Heike und Gernot Heinrich. Daraus ist eine Freundschaft entstanden und von daher bin ich ganz glücklich, dass jetzt seit 6. März 2020, pünktlich zur Pandemie eröffnet, mein Lokal hier steht und die Leute sich daran freuen, dass wir hier ein bisschen was anderes mit den heimischen Zutaten machen, als es sonst in Österreich gängig ist. Ja, wir sind ein kleines Wirtshäuschen, haben große Liebe zu Details. Das findet am Teller genauso statt wie im Glas. Und die Weinkarte, für die schlägt mein Herz immer noch am meisten. Wobei ich mittlerweile auch kochender Sommelier bin. Also hier arbeiten 3 Kellner. Es gibt hier keinen Koch und bei uns macht jeder alles. Das ist aber auch das Schöne dran. Und über die Weine von Wladimir freue ich mich sehr zu sprechen, da ich sie sehr, sehr schätze. Und wir probieren gleich ein bisschen was.
Ja, würde ich sagen. Wie bist du speziell auf ihn gekommen? Weil das Thema Osteuropa ist meines Erachtens nach sehr stiefmütterlich in Deutschland behandelt, was sehr schade ist, finde ich. Ich muss mir an die eigene Nase fassen, weil ich habe das auch immer so ein bisschen betrachtet. Aber immer, wenn du was verkostest, wenn du neue Weingüter kennenlernst, dann ändert sich das Mindset doch relativ zügig. Wie kam das mit Wladimirs Wein?
Also für mich ging das relativ einfach und schnell. Ich habe als ich in Deutschland noch gearbeitet habe, war ich 5 Jahre lang im Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach. Das ist sehr weit im Westen von hier aus gesehen. Und da war es zum Beispiel, wo die Leute noch einen Bezug dazu hatten, war zum Beispiel ein Wein aus Mallorca. Ja? Dann hast du was von Gelabert eingeschenkt und so und die Leute hatten Bezug dazu, weil sie schon mal auf der Insel waren. Aber die wenigsten fahren mal kurz. Istrien geht vielleicht noch, das ist aber für die Österreicher eher so, dass sie da schnell hinfahren, nach Kroatien, Slowenien. Aber ansonsten Tschechien, Slowakei, Ungarn ist eher wenig besucht, weil es so weit im Osten liegt von dieser Perspektive aus. Auch als ich meinen Freunden erzählt habe, ich ziehe an den Neusiedler See, dann haben alle Wien auf dem Schirm gehabt, aber wussten nicht, dass das 800 Kilometer von uns weg ist, weil es so weit im Osten liegt und dass wir direkt an der Grenze zu Ungarn sind. Ja, und als ich hierher gekommen bin, war es für mich einfach so, die Tür aufzumachen war nur sinnig, weil ich bin schneller in Bratislava als in Wien drin. Ja. Da passiert seit etwas mehr als einer Dekade, zumindest das, was ich so mitgekriegt habe, unglaublich viel, was die Weine angeht. Aber es ist alles noch unter dem Radar, weil sie kein Sprachrohr haben, was das nach außen trägt, über die Grenzen. Es wird den Winzern dort auch nicht zwingend leicht gemacht. Und ich habe für Meininger Sommelier dann gesagt, okay, lasst uns den Osten ein bisschen beleuchten und wir haben pro Ausgabe ein Land gemacht und ich habe über Ungarn geschrieben, Slowenien, Kroatien, Tschechien und eben auch die Slowakei und im Zuge dessen habe ich Wladimir besucht, kennen und lieben gelernt und seitdem ist er fixer Vertreter auf meiner Weinkarte.
Ja, völlig zu Recht, weil wie gesagt, als ich die Weine verkostet habe, Das erste Mal, das war mit Fabi Lassack zusammen, das war echt ein Erlebnis, weil wir hatten eine Blaufränkisch-Verkostung gemacht, was ja hier übrigens auch gut passt, weil der Neusiedlersee ist ja eigentlich so das Mekka für Blaufränkisch, gerade Panobile und Co. Wir hatten eigentlich alles da, also wir hatten die alten Sachen von Heinrich, wir hatten Neckenmark am Start, wir hatten Triebaum am Start, ein bisschen was vom Schneidmann war dabei, Fabi Sweine war natürlich auch dabei, also Lassack. Und dann hat er halt noch diesen Wein ausgepackt, das müsste 2014 gewesen sein, Frankowka. Und den hat er mit ihm in Wien getauscht, meines Wissens. Jedenfalls war es halt einfach der Wein, der voll im Gedächtnis blieb. Und das nicht, weil er besser war, weil er konzentrierter war, sondern einfach, weil er sowas Eigenes hatte. Und das fand ich halt hochgradig faszinierend. Dann kamst du ins Spiel. Wir haben gefragt, wer das nach Deutschland holt. Und im Grunde macht es niemand. Und das ist das Nächste, weil ich es nicht verstehe, dass wir echt das Glück haben, da echt die Ersten zu sein, richtig. Und der Peter hat gemeint, er kennt ihn sehr gut, er bringt die Weine auch zu uns und der Shelly hat sich noch mit eingehangen, also ja. Freundschaft und der Max Eder noch. Und dann war das echt geil, weil in Stuttgart, als ich es ausgeschenkt habe, dann halt gerade auch immer so ein bisschen Flights gemacht mit Schneidmann, Heidle und Co., den Lemberger Größen dort und natürlich auch Blaufränkischwein und der steht halt immer, immer perfekt da. Daher bin ich wirklich froh, dass wir es hergeholt haben. Ich würde sagen, wir verkosten, oder?
Unbedingt.
Eine Runde.
Unbedingt.
Erste Wein ist Rosé, das ist, hat es mir noch gesagt, 40% Blaufränkisch und 60% Portugieser. Das sind beides Rebsorten, die da ziemlich gut kultiviert werden und die er wirklich richtig drauf hat. Und das ist halt das Schöne daran, es ist nicht einfach so ein puffiger Rosé, sondern das hat richtig Struktur, richtig Charakter. Ja, lass was dazu hören.
Also ich muss dazu sagen, auch großer Rosé-Freund, jenseits des Kitsches und habe auch zwei Seiten Rosé auf meiner Weinkarte, weil es einfach eine sehr unterschätzte Weinfarbe oftmals ist. Und das ist genau sowas, das ist saftig und es bringt die zwei Attribute, die für einen Wein in diesem Stil am wichtigsten sind. Es ist ernsthaft und unkompliziert. Ja. Es ist ein richtiger Wein, es ist ein erwachsener Wein. Es lässt sich aber auch einfach schnell wegtrinken, ohne dass man jetzt sich den Kopf darüber zerbrechen muss. Als Speisebegleiter finde ich das total gut. Das hat für mich was, wo ich direkt an Fermentiertes denke. Also jetzt nur ein klassisches, einfaches Gericht, ein Sauerkraut und eine Leberwurst drin. Funktioniert, glaube ich, super damit. Genauso wie so eine Brettliausen, also ein kleines Vesper mit ein bisschen Wurst und Speck am Teller. Es ist sehr geradlinig, es ist fruchtgeladen, aber bricht dann hinten ins Karge ab, ja. Ohne Länge zu verlieren. Gutes Getränk.
Ja, ist echt eine geile Nummer. Normalerweise, wenn wir die Podcasts machen, ist das eine recht sterile Angelegenheit. Ich bin hier reingekommen und habe erstmal eine Jause bekommen. Finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, das Thema ist, ich habe vorhin mit Wladimir noch drüber gesprochen. Er ist sehr zufrieden mit dem Wein, sagt aber auch, ein bisschen Volatile hat er. Aber das Gute ist, dann habe ich ihm gleich gesagt, das ist so mein blinder Fleck, mein blinder Weinfleck. Ich habe es mit Volatil nicht, mich stört es nicht. Also, und das ist vor allem nicht überbordend, das ist das Schöne daran.
Ja, genau. Also hier empfinde ich so, es ist, sie ist da, ja, aber hier ist sie für mich Stilmittel und nicht störend. Das ist ja immer die Frage, wann ist ein Fehler? Ohne Brettanomyces wäre Bordeaux niemals groß geworden. Wann ist es zu viel? Wann ist es genau richtig? Wann ist es anregend und wann ist es störend? Und hier finde ich, ja, sie ist da, sie ist auch schon dezent spürbar, aber ich finde sie eher anregend und trinkanimierend als überbordend, ja. Also von daher, ich sehe da kein Problem drin.
Nee, das ist extrem gut gesagt, weil wir haben bei uns im Weinclub eine recht große Bandbreite zwischen Anfängern, Profis, Winzer sind ein bisschen dabei. Und wenn du da immer über Weinfehler schwadronierst, irgendwie, das ist irgendwie auch so, ja, nicht greifbar, ne? Und gerade wenn man es nicht kennt, und ich finde die Beschreibung finde ich gerade mega, also dass halt ein Weinfehler auch einfach ein Stilmittel sein kann, ja. Wenn man ihn denn als Fehler überhaupt betrachtet. Das trifft halt gerade bei Volatin und bei Prep zu. Ja, bei Maus bin ich jetzt ein bisschen empfindlicher, aber im Rahmen...
Maus ist
ja,
ein Fehler.
Ja, das ist...
Also,
das
da gibt es auch kein Hin und Her. Aber ja. Zum Beispiel, wenn ich reduktiv arbeite, wann ist es reduktiv, wann ist es ein Böxer?
Das stimmt.
Und die großartigsten Weine, die hier aus der Region kommen, meiner Meinung nach, bekommen keine Österreich-Plakette, sondern sind Landwein. Da sitzt einfach immer derselbe alte Klüngel auf den Thron, die gelehrtes Fachwissen durchdeklinieren, aber nicht über ihren Kellerrand rausschauen können. Und dass Sebastian Rifaud zum Beispiel Sancerre auf seine Flaschen schreiben darf, finde ich großartig. Auch wenn es ein ganz, ganz eigener Stil ist, aber es ist trotzdem eine Herkunftsbezeichnung und ein Zeugnis für das, was dort eben auch passieren kann. Es muss ja nicht alles immer uniformiert schmecken.
Eigentlich ein cooles Thema, was du ansprichst, Thema Landwein. Wir haben es mit solchen Weinen mehr oder minder zu tun gerade, deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir es anschneiden, weil es geht ja auch darum, ein bisschen Mehrwert zu vermitteln an unsere Kunden. Wie obsolet und veraltet findest du das Ganze? Das war jetzt suggestiv, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also gerade in Anbetracht dessen, was du erzählt hast, fand ich großartig, dass wir halt verschiedene Herkünfte haben und die nicht nur dann rüberbringbar sind, wenn der Wein zugeschwefelt und reduktiv ist bis zum Anschlag, sondern eben, wenn die Weine natural sind und auch wirklich wilder sind, oder?
Weingesetz ist immer ein schwieriges Thema. Ja. Ganz, ganz schwieriges Thema. Und zwar egal, in welchem Land man ist. Mal ist es mehr Bürokratie, mal ist es weniger. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass man da mal einen Generationswechsel braucht. Es gibt Menschen wie zum Beispiel den Klaus Preisinger hier in Golz, dem ist nicht mehr wichtig, ob da die Herkunft draufsteht, weil er es geschafft hat, dass die Leute seine Weine lieben, kennen und aufgrund dessen auch einfach kaufen. Aber was schwierig ist, ist für junge Winzer, die neu dazukommen, die sich was versuchen, was aufzubauen, nicht eine Herkunft draufschreiben zu dürfen, das kann schon auch wehtun, weil genau das ist ja das, was sie machen wollen. Sie haben sich für einen Ort entschieden, sie wollen einmal im Jahr ein Zeugnis ablegen mittels einer Rebe und ihrem Handwerk über das, was sie da schaffen. Und wenn dann nicht draufstehen darf, was es ist, dann ist das schon ein bisschen ein Armutszeugnis auch. Nur weil da Leute eine Scheuklappe aufhaben und Angst vor Veränderung haben. Das ist eigentlich das, was da menschelt es halt immer wieder. Die Menschen sind halt so, leider Gottes, aber sie haben meistens Angst vor Veränderung und dann schlägt sich das gleich darüber um, dass sie kontrollieren wollen. Und ich hoffe, dass sich das langsam wandelt und wir sind auf einem guten Weg, nur die Rädchen drehen sich halt echt so verdammt langsam, dass es ein bisschen wehtut. Mir ist es egal, was draufsteht, weil ich fungiere als Sprachrohr und schenke den Leuten ein und erzähle ihnen die Geschichte dazu, sofern sie sie hören wollen. Aber natürlich hast du in einem ganz normalen LEH-Weinregal das nicht. Bei euch ist das was anderes. Ihr könnt auch immer die Geschichte dazu erzählen. Aber in einem Supermarkt steht halt einfach nur die Flasche da und dann stimmt entweder die Ausstattung oder nicht. Oder da spricht halt dann niemand mit dir, worüber, was das eigentlich ist. Und Wein ist so ein emotionales Thema, dass es immer nur darüber funktioniert, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ganz gut, dass du sagst. Der Fabi Lasser gehört ja auch zu. Er hat seine Steige, seinen Lemberg und im Grunde sein cleanster Wein, wenn man es so sehen möchte, hat er zweimal zur Prüfung geschickt und ist zweimal in Württemberg abgelehnt worden. Und man muss dazu sagen, Württemberg ist sicherlich, was das Thema Weingesetz betrifft, glaube ich, am meisten hinterher von den Ganzen. Also ich finde es deiner Pfalz schon verhältnismäßig spannend. Die Sachen von Säckinger werden ganz gut durchgewunken eigentlich immer auch. Klar, er muss auch Landweine machen, aber das heißt, er will auch Landweine machen. Da ist das, glaube ich, eine ganz coole Nummer. Ich würde echt gern zum Essen kommen, aber ich glaube, das kriegen wir nachher auch noch weg. Das ist nicht das Problem, weil ich bin voll im Modus. Lemberger, Stichwort. Also Wladimir macht im Grunde Lemberger. Er heißt dann halt Frankowka in der Slowakei. Und das ist halt wirklich sein Flaggschiff, seine geilsten Weine. Ich feiere es brutal, weil geburtsgemäß stehe ich voll auf Lemberger und auf Frankowka und Blaufränkisch. Du jetzt offiziell ja, du wohnst hier, also wie kann es anders sein? Was ist dein Bezug dazu? Wie würdest du die einordnen generell, diese Rebsorte?
Also ich finde sie als Rebsorte genial. Sie ist qualitativ, nicht sensorisch, sondern qualitativ auf einer Ebene mit Pinot und Nebbiolo, meiner Meinung nach. Es ist eine komplett andere geschmackliche Nummer, aber qualitativ ist es ganz klar auf einer Linie. Was ich dran liebe, ist, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber das ist bei jeder Rebsorte und in jeder Weinbauregion so, dass wenn sie in den richtigen Händen ist, fällt sie nicht in den Marmeladentopf, sondern ist eher die Sauerkirsche als die Süßkirsche, hat immer Pfeffer mit im Gepäck, hat immer Würze mit dabei, ist dadurch schlanker, stringenter, ein bisschen spröde fast schon. Es hat so eine kühle Arroganz mit im Gepäck, die aber eigentlich einen anmacht, wo man einfach nochmal nachhaken will. Entschuldigung, darf ich dich näher kennenlernen. Und damit einfach auch ein geiler Speisebegleiter, weil es nie zu sättigend ist, sondern es ist immer eigentlich durstherstellend, als nach einem Glas sich satt zurücklehnen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, nicht nur als Wirt, sondern auch als Trinker, dass ein Wein einfach mir sagt, Gas geben, weitermachen, Freude dran haben und nicht überextrahiert daherkommt. Und die meisten Blaufränkisch, Lemberger, Frankowka in diesem Familienkreis schaffen das ziemlich gut, wenn sie unter dem richtigen Motto gehandhabt werden. Da ist halt Handwerk immer die große, das Essentielle, sagen wir mal so.
Ja, wirklich, wirklich treffend formuliert auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir verkosten die. Wir haben zwei Frankowka dabei, also zwei Blaufränkisch im Paket, und zwar den vermeintlich einfachen, und ich finde, das einfach ist selten so unangebracht in dem Fall wie hier, der 2017er. Man muss verstehen, und das finde ich bei Wladimir so geil, das ist 2017, wir haben den großen, den Unplugged, das ist 2016, wir sprechen von den aktuellen Jahrgängen. Und da hat einer halt was verstanden, was ihm vielleicht sicherlich anfangs auch ein bisschen gestört hat. Er hat mir vorhin erzählt, er wollte die Weine schon loswerden irgendwie, er wollte die auch verkaufen. Aber mittlerweile ist er in so einen Trost gekommen, dass er eigentlich alles so lange liegen lässt, bis er happy damit ist. Und das ist eigentlich eine großartige Geschichte. Ja, kurzer Zwischenstopp. Der Peter hat noch einen Spucknapf geholt. Ich habe schon echt Angst gehabt, dass er mich hier abfüllen möchte, was voll okay ist, weil ich werde hier nachher auch noch sitzen bleiben und was essen. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn er mal Richtung Wien kommt, Richtung Neusiedlersee oder einfach sich mal das Burgenland anschaut, ist eigentlich eine Einkehr beim Heimlichwirt Pflicht. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Frankowka 2017. Ja, das ist einfach das Flaschenlager, genau, das war das Stichwort. Also Wladimir macht ganz bewusst Flaschenlager. Und das finde ich großartig. Und wie gesagt, einfach ist er nicht. Ganz im Gegenteil, wir analysieren das, glaube ich, gleich mal. Das Spannende ist zwischen Frankowka und Frankowka Unplugged. Da ist ein kleiner Preisunterschied. Also Unplugged ist ganz offensichtlich der große. Das Ding ist, die Weine sind zum gleichen Zeitpunkt gelesen worden. Das ist das gleiche Traubenmaterial. Aber das Ganze ist einfach in der Machart. Und das finde ich hochgradig spannend, was sich da tut. Er selber sieht seine Weine ja schon als Naturwein, was ich voll unterschreiben würde. Er schwefelt halt kurz vor der Füllung, und das ist das Coole bei ihm, er ist da nicht dogmatisch, sondern er tut halt das, was die Weine stabil macht. Aber der Unplugged ist einfach, wie der Name schon sagt, einfach ziemlich unbehandelt. Er bleibt deutlich länger mit der Schalenhaut im Kontakt und mit den Stielen auch, also hat ein bisschen mehr Gerbstoffgerüst. Und das ist der einzige Unterschied, und das ist das Spannende.
Gänzlich ohne Elektrizität bearbeitet.
Das ist wichtig, also ohne groß umpumpen auch. Also was heißt groß umpumpen, das ist voll auf Schwerkraft gesetzt. Es ist Naturwein, also ich finde die Diskussion müßig sowieso, aber in dem Fall nochmal viel mehr. Das ist das Spannende für euch dann wahrscheinlich auch, wenn ihr die Weine verkostet, diese Unterschiede zu rauszuschmecken. Also was macht er selber im Keller oder was macht er eben nicht, ist vielleicht hier in dem Fall sogar besser formuliert. Und was ist das Resultat davon? Wir fangen an mit 2017. Frankowka, der nochmal in Anführungszeichen einfache.
Vermeintlich einfach und doch so schön. Na, ist halt in der Nase schon total geil. Du hast eben diese Sauerkirsche, diese Weichsel im Gepäck, ohne dass das ins Süße abdriftet. Da ist ein bisschen Kakaoschale dabei, da ist eine Erdverliebtheit mit drin, die so ein bisschen an Torf erinnert. Nussschalen. Du hast aber einen sehr geradlinigen Wein, der überhaupt nicht ausartet. Und obwohl wir hier gerade bei sehr warmen Temperaturen sitzen, einfach Lust macht, das Glas anzusetzen. Und am Gaumen wird das multipliziert, aber verhält sich genauso. Es ist geradlinig, es ist mundausfüllend, ist aber dann lang hinten raus, hat ein bisschen ein sprödes, adstringierendes Tannin, was aber total zart ist und sich so auffächert. Ist einfach ein super Trinkwein, der aber voll vor Ernsthaftigkeit strotzt, vor Stolz strotzt, ohne dabei angeberisch zu sein. Und das ist auch so, wie der Winzer, so der Wein. Und bei Wladimir passt das auch. Der weiß, was er tut, der weiß, wie er da hinkommen will. Der versucht jedes Jahr aufs Neue sich herauszufordern und ist aber trotzdem gleichzeitig ein sehr leiser und bescheidener Mensch. Und seine Weine kommen genauso daher. Die haben Bodenhaftung, die haben Standkraft, die sind stolz, wie gesagt, aber niemals angeberisch.
sehr gut formuliert wieder mal. Ich war ja vorhin bei ihm jetzt gerade noch und ich finde die Beschreibung super, weil er ist wirklich so ein feiner Kerl, ganz bodenständig, macht einfach einen tollen Job auch, finde ich. Ich bin angekommen, er hat gefragt, wie viel Zeit ich habe. Dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen knackig, ich muss noch zum Peter, nach Golz. Und dann hat er halt schon, mehr oder weniger, seine Mutter hat gekocht, hat so einen Eintopf gemacht. Was ganz spannend, weil eigentlich alles aus dem eigenen Hof. Und das fand ich auch krass, als ich ankam. Der baut halt unfassbar viel an. Das geht fast schon so in Richtung Permakultur. Er versucht es zu vermeiden, das den Begriff, weil er sagt, da fehlt noch ein bisschen was, aber er ist so nah dran, obwohl er jetzt vielleicht auch gar nicht als Ziel sieht. Jedenfalls hat er mir jeden einzelnen Wingert gezeigt. Er ist mit zu seinen Pferden rausgegangen, die ja auch bei seinem neuen Pinot Noir Winger davor stehen. Ganz, ganz feiner, großartiger Kerl. Und ich muss gestehen, ich bin da auch, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen mit Vorurteilen rangegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, wir gehen in die Slowakei. Das ist ein relativ westliches Land, was Osteuropa betrifft. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist halt so eine alte Garage oder sonst was, wo der seine Weine macht. Da stehen auf jeden Fall viele Amphoren rum, bla bla bla, das ganze klischeehafte Gewäsch halt. Und dann wirst du halt sowas von geflasht, weil das ist einfach ein richtig, richtig schöner Hof mit Garten, mit Anbau ohne Ende, eine wunderschöne Gegend. Aber, und dann kommen wir wieder zum Wein, ordentlich warm, ne? Also, und überhaupt kein Niederschlag, und das moniert er die ganze Zeit. Also er hat unfassbar wenig Niederschlag. Man sieht von seinem Weingut aus, wenn man Richtung, jetzt müsste ich lügen, aber wenn man rausguckt, sieht man auf jeden Fall die Karpaten. Und da sagt er, die haben das dreifache Niederschlag und das ist eigentlich bloß ein Steinwurf entfernt. Ja. Und trotzdem schafft das, finde ich, so unfassbar kühle und stringente und halt auch strukturierte Blaufränkisch zu machen. Das finde ich wirklich, wirklich großartig. Ja, genau. Letztlich ist es einfach extrem faszinierend, wie er es schafft, in diesem Klimat auch und unter diesen Bedingungen solche stringente und klare Blaufränkische zu machen. Ich würde sagen, wir machen noch den Unplugged gleich im Anschluss, dass man auch den Vergleich hat. Ich würde wahnsinnig gerne alles austrinken, aber ich muss noch Auto fahren. Ja, du hast halt einfach schon mal eine gewisse Komplexität mehr in der Nase. Das, was ich gerade gesagt habe, dass er auch mit Stängel arbeitet und sowas, du riechst das, finde ich. Aber das
geht so ein bisschen mehr ins Teege.
Ja, es ist deutlich komplexer einfach mal. Aber ich lasse den erfahrenen Sommelier sprechen. Peter?
Oh mein Gott. Ja, also ich finde, was deutlich ist direkt in der Nase, ist dieses Teege, was mitkommt, was mehr Tiefgang hat, also wo das mehr zu einer Mine wird, dass man sich weiter reintraut, weiter runtergehen will und es da viel zu entdecken gibt. Es ist ein bisschen würziger, pfeffriger. Da wird mehr in die Würzschublade gegriffen als vorher, wo es mehr auf der fruchtgeladenen Seite war, was jetzt auch am Jahrgang liegt. Das eine ist 16, das andere ist 17. Also der Unplugged ist ein Jahr länger gereift im großen alten Holz. Ist altes Holz und Amphore, ne?
Das ist vor allem altes Holz, ja. Also den ich jetzt probiert habe, den 20er, das war nur im alten Holz drin, hat er gesagt. Aber das Wichtige ist, meint er halt einfach diese Nichtbehandlung. Das ist so der ausschlaggebende Punkt zum großen Unterschied zum Einfachen. Einfach, ja.
Ja, und da ist halt, also da zeigen sich Handwerk und immer in engster Verbindung Erfahrungswerte. Und das ist was ich ganz großartig finde bei Vlad und seiner Familie, ist, dass man wirklich mitverfolgen kann, wenn man Jahrgang für Jahrgang probiert, wo da die Reise hingeht und wie viel Herzblut dahinter steckt, weil Jahr für Jahr, egal ob das ein vermeintlich gutes oder vermeintlich schlechtes Jahr war, man merkt, wie sie immer besser werden, die Weine. Das heißt nicht, dass jeder Jahrgang besser ist als der zuvor. Es ist immer anders, weil das Jahr eben einen Großteil davon ausmacht. Aber seine Reaktion darauf und zu wissen, wann ich was nicht tue und wann ich was tue, ist was für mich die Größe eines Winzers ausmacht. Und das hat er einfach gepachtet für sich. Also da ist er total dahinter. Und diese Leidenschaft und auch die Spannung, die er das ganze Jahr über erfährt, wenn zum Beispiel jetzt Trockenstress ist, diese Spannung, die er hat und seine Reben haben, die wird schlussendlich in die Flasche gebracht. Und die ist am Ende auch spürbar und schmeckbar. Und das finde ich einfach was Grandioses. Und das schafft man nicht mit einem konform erzeugten Wein nach Rezept.
Ja, ziemlich gutes Schlusswort von dir. Was ich noch sagen würde, ist einfach, dass er auch echt ein Auge auf Osteuropa, nicht bloß auf Wladimir, halten solltet, weil da gibt es wirklich unfassbar viel zu entdecken. Wenn ihr mal die Zeit habt oder wenn ihr mal sagt, okay, wir können wieder in Urlaub fahren, fahrt auch einfach mal über die Slowakei. Das ist ein irre schönes Land. Ich war gerade wirklich geflasht und natürlich auch so ein bisschen politisch geprägt. Es ist noch sehr von der UdSSR geprägt. Aber unfassbar schön, unfassbar herzlich vor allem. Also er ist und seine Mutter auch, ich habe sie auch kennengelernt, unfassbar nett. Ja, das ist eine coole Nummer. Peter, ich danke dir wirklich vielmals. Das war mir eine Freude und auch eine Ehre, weil du bist halt einfach eine Instanz in Deutschland für deutschen Wein und auch für Blaufränkisch in dem Fall. Und von daher eigentlich der perfekte Gesprächspartner für das Ding hier gewesen. Herzlichen Dank. Du musst kochen, deswegen müssen wir aufhören. Also der Peter hat jetzt gleich Abendschicht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den Weinen und bis bald wieder.
Eine Sache noch, austrinken.